Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist, hier beim IKEA-Interview-Podcast im Leben und Daneben. Der Podcast, in dem ich mit meinen Gästen über das Gefühl von zu Hause sprechen darf. An einem bestimmten Ort, mit anderen Menschen oder in sich selbst. Kann man sich noch in sich selbst zu Hause fühlen, wenn eine Essstörung das eigene Sein dominiert? Wenn die Gedanken nur noch darum kreisen, ob du zu viel Kalorien zu dir genommen hast und wenn die Angst vor dem Schritt auf die Waage dich lähmt? Kim Bui hat genau das erlebt. Sie ist 25 Jahre lang Leistungsturnerin und irgendwann fällt der Satz ihrer Trainerin, dass sie doch einige Kilos abnehmen solle, da würden ihr viele Übungen leichter fallen. Mit einer gesunden Ernährungsumstellung verliert Kim keine Kilos. Also muss das gegessene Essen wieder raus. Sie rutscht in eine Bulimie. Wie hat sie das Leben mit Bulimie wahrgenommen? Was hat ihr geholfen, die Essstörung abzulegen? Oder geht das überhaupt? Vieles von dem, was Kim erlebt hat, findet sich in ihrem Buch 45 Sekunden, meine Leidenschaft fürs Turnen und warum es nicht alles im Leben ist. Ich freue mich, dass wir heute persönlich sprechen können, denn das ist doch immer das Schönste. Herzlich willkommen, Kim.
Hallo, liebe Linda.
Schön, dass du da bist.
Ich freue mich auch sehr und das war schon mal ein sehr beeindruckendes Intro und deshalb freue ich mich sehr auf unser Gespräch.
Würdest du denn sagen, du fühlst dich heute zu Hause in deinem Körper?
Mehr denn je, tatsächlich, weil ich mich ja auch all die letzten Jahre natürlich sehr, sehr intensiv mich um mich gekümmert habe und dazu gehört sowohl eben die Psyche, aber auch der Körper und alles drumherum und da muss ich sagen, ja, da fühle ich mich heute wohler denn je.
Und wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, wie würdest du den Prozess beschreiben? Mit dem Gefühl von damals, was ist eigentlich für dich der größte Unterschied heute? Vielleicht gibt es da ein Bild, was dir einfällt oder eine Farbe, die dir kommt, wenn du sagst, so ja, das ist mein Körper, das bin ich, das ist mein Zuhause.
Ich glaube, ich würde noch mal so ein bisschen unterscheiden wollen zwischen damals in der Essstörung, wo ich auch noch im Leistungssport war, in dieser Turnblase. Und jetzt auch danach. Ich meine, ich habe meine Karriere jetzt, es ist ein bisschen mehr als ein Jahr her, dass ich sie beendet habe. Das ist da tatsächlich nochmal ein Unterschied, weil nachdem ich aufgehört habe, hat sich mein Körper ja auch nochmal verändert, weil nicht mehr dieser Trainingsumfang da ist und ich weniger trainiere und natürlich da auch eine körperliche Veränderung stattfindet. Aber ich würde sagen, die Zeit damals war eher ja ein bisschen grau, verschwommen, nebulös und heute ist der Nebel so ein bisschen verschwunden. Also es wird heller, es wird heller, es wird wärmer, vielleicht auch leichter, so in so einem Bild, ja.
Ja, schön. Da spürt man direkt ein bisschen mehr von dem, was vielleicht in dir sich in den letzten Jahren so getan hat. Wenn wir über Essstörungen sprechen, da ist uns in der Psychologie immer ganz wichtig, dass wir klarstellen, da gibt es nicht nur einen Faktor, der das auslöst, so wie bei jeder anderen psychischen Erkrankung auch, sondern das ist multifaktoriell. Ich habe dich auch in vielen anderen Interviews immer schon sagen hören, ja, das Turnen, das war vielleicht ein Auslöser, aber es gab so viel anderes in meinem Leben davor schon, was dazu beigetragen hat, wahrscheinlich jetzt rückblickend betrachtet, dass ich in die Essstörung gerutscht bin. Lass uns mal so ein bisschen auf die Faktoren schauen. Was würdest du jetzt sagen aus deiner Vergangenheit? Was hat dazu beigetragen, dass du vielleicht Risikofaktoren in dir getragen hast für eine Essstörung?
Ja, genau. Dazu muss man auch eben sagen, dass es immer ja viele Faktoren damit reinspielen und eben in meinem Fall Turnen nur ein Auslöser war. Und man, ja, wenn man da so zurückblickt oder wenn ich zurückblicke auf mein Leben oder auf meine Zeit damals, es war eine wahnsinnig stressige Zeit. Da kam so viel zusammen in der Zeit. Ich habe die Schule gewechselt. Ich bin gependelt damals. Ich wollte eine gute Schülerin sein, aber natürlich auch alles ins Turnen reingeben. Und dann geht man nochmal ein paar Schritte zurück, dann kommt da so ein bisschen die Erziehung oder die Prägung, die man von zu Hause mitbekommt. Ich bin schon auch streng erzogen worden und ich habe diesen, ja, so einen Satz in mir drin, dass ich immer nie gut genug bin. Also dieser Glaubenssatz, der ist wahnsinnig groß, der prägt mich, weil wenn ich damals von der Schule nach Hause gekommen bin und eine 2 nach Hause gebracht hatte, hat der Vater halt natürlich dann gesagt, ja, gut, ist eine 2, aber eine 1 wäre besser gewesen. Und so kriegt man so eine innere Prägung oder so Glaubenssätze, die sich bilden und sich dann so festsetzen. Und da wollte ich halt natürlich irgendwie dem immer genügen und immer alles dafür geben. Mhm. Wenn dann da eben so noch so eine stressige Zeit dazu kommt, häuft sich alles und ballt sich alles zusammen. Und am Ende war die Essstörung und dieses Erbrechen einfach für einen kurzen Moment eine Befreiung, ein Ventil.
Ich stelle mir das auch ein bisschen so vor, wenn ich tief in mir glaube, ich bin nicht genug, dann suche ich ja nach Möglichkeiten von Dingen, die ich kontrollieren kann, wo ich beweisen kann, dass ich genug bin. Und da eignet sich Leistung natürlich hervorragend dafür. Also
absolut, absolut.
Die Eins mit Sternchen, ne, die mir von außen zeigt, hey, ich bin doch genug. Oder eben die beste Turnerin, die der Welt zeigt, ich bin mehr als genug. Ich stehe sogar auf dem Treppchen und habe Medaillen um den Hals. Und das ist was ich kontrollieren kann. Da fühlt die Psyche sich dann in dem Moment in Anführungsstrichen ungesunderweise sehr, sehr wohl.
Und sicher.
Mhm.
Also das gibt ja einem eine gewisse Sicherheit, aber auch eine Kontrolle über das, was man macht. Und du hast da vollkommen recht, das hast du wirklich wunderbar beschrieben, dass es genau so auch in mir abgelaufen ist.
Mhm. Das heißt, was würdest du sagen, diese Prägung, fing das an, als du dann in die Schule gekommen bist? Oder wenn du so ein bisschen auf deine Kindheit schaust, was siehst du da heute für Faktoren in der Art und Weise, wie du aufgewachsen bist, die vielleicht damit im Zusammenhang stehen könnten?
Puh, da gibt's, glaube ich, schon einiges, was da zusammenkommt. Ich habe sehr, sehr viel Arbeit mit mir selbst gemacht. Ich war jahrelang im Coaching und habe sehr, sehr viel reflektiert. Und es fing tatsächlich, glaube ich, schon ganz, ganz früh an, sage ich mal, mit einer gewissen Prägung oder ja Situationen, wo sich das gezeigt hatte. Meine Mutter hat mir zum Beispiel erzählt, dass ich die ersten 2 Jahre meines Lebens, wo ich auf die Welt gekommen bin und ich dann da war, dass es nicht immer so leicht war mit mir, weil ich immer auf den Händen getragen werden wollte. Und sobald man versucht hat, mich abzulegen, also zum Schlafen, habe ich dann angefangen zu schreien. Ich wollte immer mich rückversichern, dass da doch jemand ist, dass da doch, ja, eine gewisse Aufmerksamkeit. Das ist, glaube ich, auch tatsächlich ein Thema, was irgendwo unterbewusst sicherlich mitspielt oder ein kleiner Faktor von den vielen Faktoren ist. Ja, vielleicht hat sich das dann auch so weitergezogen. Dann kam natürlich irgendwann die Schule, wo es dann um Leistung ging. Und ich bin ja schon vielleicht auch in gewisser Weise konservativ erzogen worden, aber schulische Leistung oder überhaupt die schulische Ausbildung war meinen Eltern sehr wichtig. Und dazu muss man aber auch sagen, dass meine Eltern Kriegsflüchtlinge sind. Sie sind sogenannte Boat People, die damals wegen dem Vietnamkrieg geflüchtet sind. Und sie sind mit nichts, also sprichwörtlich nichts, hierher gekommen nach Deutschland. Also außer den Klamotten, die sie am Leibe getragen haben. Und sie haben sich hier eine ganze Existenz aufgebaut. Sie haben die Sprache gelernt, sie haben den Schulabschluss gemacht, sie haben studiert und sich eine Existenz aufgebaut. Da verstehe ich natürlich, dass meine Eltern auch immer nur das Beste für mich haben wollten. Und sie wollten, dass ich es auch leichter habe als sie. Und leichter war in ihrem Sinne, okay, ich mache eine gute Schule, habe einen guten Schulabschluss, kann studieren gehen. Mit einem akademischen Abschluss bekommt man einen guten Job. Guter Job bedeutet Geld, bedeutet in dem Fall Wohlstand. Das alles habe ich auch für mich erstmal verarbeiten müssen und mir das irgendwo bewusst machen müssen, beziehungsweise auch das zu erkennen, dass das alles schon relativ früh angefangen hat, einfach mit dieser Prägung. Weil ich halt sehr viel von dieser auch asiatischen Kultur mitbekommen habe. Also ich bin natürlich, sehr, sehr, ja, mit der asiatischen Kultur groß geworden. Aber auf der anderen Seite bin ich hier in Deutschland geboren, groß geworden. Und die westliche Kultur ist da einfach in bestimmten Grundsätzen anders als die asiatische Kultur. Und ich glaube, hier geht's, wenn man es mal ein bisschen überspitzt formuliert, sehr stark darum, dass jedes Individuum sich frei entfalten kann. Jeder das macht, ja, was ihm gut tut. Und da geht's viel mehr um das Individuum. Und ich glaube oftmals, dass ich da diesen Zwiespalt dann auch in mir drinne habe. Ja, manchmal auch da nicht weiß, wie werde ich dem gerecht.
Mhm. Und die Motivation und das Verhalten von deinen Eltern ist ja mehr als nachvollziehbar, ne? Also
natürlich.
Will ich mir jetzt auch gar nicht anmaßen, irgendwie ein Urteil zu erlauben, aber das ist ja Wahnsinn, was sie geschafft haben. Und es ist einfach sehr, sehr verständlich, dass sie sagen so, oh, wir wünschen uns für unsere Tochter, dass ihr Weg ein bisschen leichter ist. Und wenn man im System funktioniert, dann gehen wir mal davon aus, dass ihr Weg ein bisschen leichter ist. Und wir wünschen ihr einfach nur, dass sie glücklich ist. Und auf der anderen Seite, das wird jetzt sehr therapeutisch, aber neigen wir als Kinder natürlich auch immer dazu, unsere Eltern in Schutz zu nehmen. Für die eigene Aufarbeitung und für die eigene Erkenntnis ist es manchmal auch total wichtig zu sagen, so ja, das war deren Motivation, das war deren Sichtweise und ich schätze die und ich verstehe die, aber trotzdem gab es für mich einen Schmerz in diesem Moment als Kind, als Heranwachsende und dieser Schmerz, der darf genauso da sein.
Total, ich gehe da voll mit dir und ich habe auch noch die Dokumentation in der ARD gedreht, die gibt es noch in der ARD-Mediathek, Hungern für Gold, die ich gemeinsam mit Miriam Neureuther gemacht habe über das Thema Essstörungen im Leistungssport oder überhaupt das Gewichtthema im Leistungssport. Und da gibt es tatsächlich auch eine Szene, wo ich mit meinen Eltern über meine Essstörung damals gesprochen habe. Und ja, wir haben das tatsächlich dort zum ersten Mal in der Öffentlichkeit über dieses Thema auch gesprochen, weil wir das vorher auch nie so thematisiert hatten. Ja, in der asiatischen Kultur ist es oftmals so, Gesicht wahren spricht man nicht an. Und ich habe meine Eltern so ein bisschen damit konfrontiert und da gab es tatsächlich auch einige Menschen, die gesagt haben, ja, wie kannst du nur deine Eltern da so öffentlich dazu befragen? Aber auch, bist du denn nicht irgendwie sauer auf deine Eltern, wie sie damals reagiert haben? Dann habe ich gesagt, überhaupt nicht. Weil ich das sehr viel aufgearbeitet habe für mich und ich mittlerweile an dem Punkt bin, wo ich sage, ja, ich habe Verständnis dafür, wie sie gehandelt haben. Weil sie haben natürlich auch nur so gehandelt, wie sie konnten oder wie sie wussten oder sie der Meinung waren, dass es das Beste ist für mich. Und ich bin damit heute fein und habe da überhaupt gar keinen Groll irgendwie meinen Eltern gegenüber.
Ja. Würdest du denn sagen, dass Essen bei euch auch eine große Rolle gespielt hat? So im familiären Zusammensein?
Absolut. Finde ich total. Also wenn man allein Familienfeste bei uns anschaut, es gibt massig Essen. Es gibt total viel Essen. Und meine Mama kocht hervorragend. Und auch heute noch. Also wenn ich nach Hause komme und wir essen, dann gibt's eigentlich die doppelte Menge. Aber das Schöne ist, ich kann dann auch immer was mitnehmen. Also für mich ist meine Mama einfach die beste Köchin der Welt. Und deshalb Essen ist echt schon auch ein großes Thema. Aber es ist auch, ja, ich finde, es ist eine gute Geste. Ich weiß nicht, ob man das Geste nennt, aber das Zusammenkommen für die Familie an einen Tisch mit gutem Essen, das ist toll.
Und diese positive Assoziierung mit Essen, die war bei dir auch schon immer da? Also dass Essen für dich wirklich so dieses Zusammenkommen ist und Gemeinschaft erleben?
Ich würde schon sagen, dass es so ist. Und deshalb war, glaube ich, auch die Zeit mit meiner Essstörung auch so schwer, weil auf der einen Seite wusste ich, ich brauche das Essen, also jeder Mensch von uns braucht Essen, um ja zu überleben, aber vor allem auch, um Energie zu haben für das Turnen, für den Sport. Und auf der anderen Seite war ich aber auch permanent damit beschäftigt, zu gucken, ja, was esse ich, wie esse ich und wann kann ich das vielleicht auch wieder loswerden, das Essen. Und das war eine Zeit, wo ich sage, das Thema Essen war für mich eine echt grausame Sache.
Lass uns mal so ein bisschen in die Zeit reingehen. Du hast ja schon super früh angefangen mit Turnen, ne? Wie war das? Wie bist du überhaupt dazu gekommen?
Ja, ich habe mit 4 Jahren ganz klassisch mit dem Kinderturnen angefangen und ich war einfach zu Hause relativ aktiv. Ich kam irgendwie vom Kindergarten wieder und habe da versucht, irgendwie einen Purzelbaum zu schlagen oder so ein Rad zu schlagen. Meine Eltern haben sich schon gewundert, okay, woher kann die das? Aber damals gab es eine Zeitungsannonce, wo für Kinderturnen geworben wurde. Und da haben sie sich gedacht, ach ja, ist doch nett, probieren wir es doch einfach und haben mich da angemeldet. Und dann, so bin ich zum Turnen gekommen.
Und dann warst du da sehr, sehr gut?
Ja, also natürlich habe ich mit 4 Jahren nicht beschlossen, ich möchte jetzt Leistungsturnerin werden, sondern man rutscht da eher so in diese Leistungsschiene rein. Also am Anfang ist es eher sehr spielerisch und dann erhöht sich der Umfang vom Training und dann gab es auch die ein oder andere Talentsichtung. wo ich dann anscheinend auch nicht so schlecht war. Und dann erhöht sich dann einfach immer der Umfang weiter und dann ist man irgendwann in dieser Leistungsschiene.
Mhm. Und wann fing das bei dir an, dass du so auf die ersten Wettkämpfe gegangen bist?
Boah, ich glaube, die ersten Wettkämpfe waren schon mit 7 oder 8.
Ach krass, so früh
ja,
schon.
Also ich glaube schon, ja. Mhm. Wenn nicht sogar mit 6 oder 7 schon, also wirklich ganz, ganz kleine Wettkämpfe. Ja, aber ich glaube, das Bild, was in meinem Buch ist, das ist tatsächlich, wo ich meine erste Medaille und Urkunde bekommen hatte, war, glaube ich, tatsächlich, wo ich 7 Jahre alt war.
Mhm. Und dann bist du weiter aufs Gymnasium gegangen und hast parallel ordentlich trainiert.
Genau, ich war erst in Sindelfingen auf der Schule, also in meinem Heimatort. Und dann war so in der 8. Klasse oder also hieß es dann, okay, du könntest die Schule wechseln auf eine Elite-Schule. Und du könntest mehr trainieren. Das wäre natürlich gut für deine turnerische Leistung. Und das war, glaube ich, schon auch ein Knackpunkt irgendwo in meinem Leben, da ich mich dann dazu entschieden hatte, die Schule zu wechseln. Und wenn ich heute zurückblicke, denke ich mir so, Wahnsinn, wie konntest du nur so eine Entscheidung treffen? Weil ich habe mein ganzes Umfeld verlassen, ich habe meine Freundinnen verlassen. Ich bin da einfach raus aus dieser Klasse, rein in eine neue Klasse, bin jeden Tag nach Stuttgart gependelt.
Wie weit war das?
Mit der S-Bahn 35 Minuten oder je nachdem, also von Tür zu Tür. Ich muss ja immer noch von zu Hause zur S-Bahn, aber da wurde ich dann gefahren zum Glück, dass man sich Zeit spart. Und oftmals habe ich aber noch vor der Schule noch eine Trainingseinheit gehabt. Also von 7.15 Uhr bis 9.15 Uhr waren die ersten 2 Trainingsstunden. Dann ging es in die Schule und dann nach der Schule dann nochmal 3 Stunden Training oder 3, 4 Stunden Training. Boah. Aber damals habe ich das gemacht. Und ich habe dann auch meinen Vater dann irgendwann gefragt, jetzt so, war das einfach für mich gar kein Thema oder auch gar kein großes Ding, dass ich die Schule gewechselt habe? Weil heute würde ich sagen, das ist ein Wahnsinnsakt gewesen. Es ist, vor allem, ich war da sehr jung und man ist ja in so einem, ja, schwierigen Alter auch natürlich. Und das habe ich einfach gemacht. Und dann haben meine Eltern gesagt, ja, für dich war das Turnen immer das Wichtigste und du hast es einfach für dich entschlossen, das zu machen, den Weg zu gehen. Und das haben wir natürlich in gewisser Weise unterstützt, haben sie gesagt.
Mhm.
Und da ist schon eben, da sage ich, das war schon ein großer Punkt, weil da natürlich dann mehr Fokus auf das Turnen war. Und natürlich war ich auch in der Schule nicht schlecht. Ich war sehr gut in der Schule, weil es sehr wichtig war auch für meine Eltern da, dass ich einen ordentlichen Abschluss mache. Und das war, glaube ich, auch immer die Prämisse, solange du gut in der Schule bist, kannst du alles andere machen.
Mhm.
Aber die Schule muss gut sein. Ja, das war eine wahnsinnig stressige Zeit, um nochmal darauf zurückzukommen. In der Zeit, da ist dann eben viel, glaube ich, einfach mit mir passiert.
Das glaube ich. Und 8. Klasse, sagst du, das heißt, du warst so 14?
Mhm. Ja.
Und da ist ja das soziale Umfeld super wichtig, ne?
Ja.
Hast du das denn dann beibehalten oder haben sich dann neue Freundschaften entwickelt?
Ja, das ist auch eine ganz interessante Sache. Ich habe damals den Kontakt gar nicht mehr gehabt zu meiner alten Klasse und auch nicht zu den Mädels, zu den Freundinnen, die ich damals hatte. Und es waren ja dann 5 Jahre bis zum Abitur und ich habe da neue Freundschaften, beziehungsweise ich habe jetzt heute noch eine gute Freundin, sie war damals auch Leistungsschwimmerin. Wir haben uns richtig zusammengetan und sind da auch zusammengeschweißt. Und aber ich hatte in den 5 Jahren keinen Kontakt zu meinen ehemaligen Klassenkameraden und Kameradinnen gehabt. Und dann erst zum Abitur, da kam irgendwie so ein Gedanke, ja Wahnsinn, jetzt machen wir Abitur und wir machen alle das gleiche Abitur, das Zentralabitur. Und da habe ich wieder Kontakt aufgenommen gehabt zu meinen Freundinnen von damals. Und ja, die Freundschaften sind bis heute einfach die besten und die tiefsten und die engsten Freundschaften tatsächlich. Mehr als die von der neuen Schule, also da, wo ich das auch das Abitur gemacht habe. Und das ist ja wahnsinnig spannend gewesen. Ich bin dann auch dort zum Abiball gegangen, also zu meiner alten Schule. Also da flammten nochmal die Freundschaften so richtig auf.
Mhm. Und hast du mal deine Freunde von der alten Schule gefragt, wie sie dich so wahrgenommen haben?
Tatsächlich habe ich das auch für mein Buch.
Mhm.
Das war ein großes Thema auch für mich. Und sie haben auch immer nur gemeint, ich war natürlich wahnsinnig diszipliniert, aber auch ehrgeizig und es gab halt wenig drumherum. Es gab immer das Turnen.
Hm.
Und ja, so war auch mein Leben. Das war natürlich irgendwo so Dreh- und Angelpunkt, dieses Turnen. Und ja, sie haben Und das Schöne ist, das rechne ich Ihnen natürlich auch sehr hoch an, dass Sie mich einfach auch so genommen haben, wie ich bin. Also Sie haben mich trotzdem immer noch gefragt, ob ich komme, auch wenn ich dann wahrscheinlich zum 10. Mal gesagt habe, nee, ich kann heute nicht mitkommen zu der Party, weil ich morgen früh Training habe. Aber nichtsdestotrotz haben Sie mich als Mensch auch wahrgenommen und schätzen mich und haben mich auf meine Wettkämpfe begleitet. Wenn mal ein Wettkampf in der Nähe war, haben sie zugeschaut und das ist schon, also das sind ganz tolle Freundinnen.
Das klingt genau, ja. Wenn du jetzt so drüber sprichst, dann wird natürlich auch deutlich, dass so eine Passion und so ein Leistungssport, ist ja noch viel, viel mehr als eine Passion, auch immer einen Preis bedeutet. Also keine Partys, nicht lange aufbleiben, immer auf sich achten, schauen, ja, wie ist mein Gewicht, wie ernähre ich mich, wie kümmere ich mich um mich. Gab es auch mal so einen Punkt, wo du gesagt hast, so, boah, ist mir alles zu viel, ich will auch jung sein, ich möchte ein Teenie sein, ich will frei sein?
Gar nicht so sehr. Also, natürlich, war ich auch auf der einen oder anderen Party, so ist es nicht, aber für mich war klar, wenn ich diesen Leistungssport mache, dann bitte richtig. Und es war klar, wenn ich natürlich auf einer Party bin, dass es am nächsten Tag einfach schwerer im Training läuft. Und das macht dann aber auch keinen Spaß. Man kann das mal machen in jungen Jahren. Und in jungen Jahren steckt man das auch besser weg, als wenn man älter ist. Aber für mich war dann irgendwann klar, ich sagte, nee, ich kann jetzt nicht zu der Party, weil ich einfach am nächsten Tag Training habe. Und wenn ich da irgendwo hin möchte, will ich nicht, dass das Training dann irgendwie drunter leidet. Oder dann ist es für die Katz, aber dann brauche ich es auch nicht zu machen. So war dann oftmals meine Einstellung. Und natürlich, ich habe sehr viele Opfer dafür gegeben, für den Leistungssport. Das ist auch in Ordnung so gewesen, weil auch der Leistungssport hat mir natürlich sehr, sehr viel gegeben. Und ich habe aber heute nicht das Gefühl, dass ich unbedingt irgendwas Krasses verpasst habe. Also dass nur weil ich auf dieser Party jetzt nicht war, irgendwas nicht mitbekommen habe oder meine Entwicklung in meinem Leben nicht so war, was ich vielleicht gebraucht hatte. Es ist schon alles in Ordnung so gewesen, wie es gelaufen ist, weil ich kann Dinge heute in gewisser Weise nachholen. Ich glaube, natürlich braucht es diese, sag ich, also eine rebellische Phase, wo man sich abkoppelt, wo man sich ausprobiert. Das habe ich vielleicht in ganz kleinen Maßen natürlich schon auch irgendwo probiert, aber auch heute kann man es ja immer noch in gewisser Weise nachholen. Und ich merke schon, dass ich jetzt, nachdem ich meine Karriere beendet habe, schon gewisse Dinge nachhole. Dieses einfach mal zu sein. Einfach mal sich mit einer Freundin zu treffen und dann zum Brunchen zu gehen. Sowas konnte ich während meiner Zeit im Leistungssport nicht machen. Aber ganz klar ist es, wenn man den Leistungssport macht, dann muss man ihn schon richtig machen. Also ja, du hast vorhin von Passion gesprochen. Natürlich ist es eine Passion und auch noch viel, viel mehr. Mit Herzblut geht man da rein, weil wenn man sowas macht, also wenn man zu den Olympischen Spielen will, wenn man da so einen Traum hat, da ist es ganz klar, dass man an seine Grenzen gehen muss und oftmals auch über seine Grenzen hinausgehen muss, um was zu erreichen. Ein Olympiasieger sind Menschen bestimmt nicht geworden, nur weil sie zu Hause gesessen sind und Däumchen gedreht haben. Da steckt schon sehr, sehr viel drin. Man muss da schon investieren.
Und gab es manchmal Momente, wo der Druck trotz deiner tiefen Überzeugung zu viel geworden ist? Also vielleicht auch mal, wenn irgendein Wettkampf nicht so gut gelaufen ist. Oder also ich stelle mir das wahnsinnig herausfordernd vor, immer so diszipliniert zu sein und immer von sich einfach das Beste zu verlangen und das Beste rauszuholen. Und was, wenn es dann mal nicht funktioniert? Also gibt es dann auch die Tage, wo man weinend im Bett liegt oder wie hast du das gemacht? Wie hast du das geschafft?
Die Tage weinen im Bett gab es jetzt eher weniger, aber natürlich gibt es immer wieder Tage, wo man sich hinterfragt, ist es das Richtige, was ich mache? Will ich das auch wirklich so? Und ich glaube schon auch, dass die Essstörung damals ein Ventil für mich war, eine Art Hilfeschrei, dass ich mit meiner Situation und meiner Lage nicht gut klarkomme. Und ich glaube, es gibt immer wieder solche Ventile im Leben. Und manchmal ist es auch so, das habe ich auch an mir selbst erlebt, dann trainiert man auf einen Wettkampf hin und man ist wahnsinnig diszipliniert, trinkt vielleicht auch keinen Alkohol und hält sich mit allem zurück und dann ist der Wettkampf vorbei und dann geht man einmal richtig Party machen und dann kracht's auch mal richtig. Das ist so, ja, es ist eine Art Kompensation. Also in gewisser Weise kompensiert man das auf eine andere Art und Weise. Man zügelt sich sehr lange und dann...
Ja, also wie so Wellen, die kommen und gehen und es wechselt sich ein bisschen ab. Es ist nicht konstant, immer nur Disziplin und immer nur zurückhalten.
Ich glaube, das geht auch nicht. Es geht immer nur bis zu einem gewissen Grad. Und dann muss es auch einfach mal raus. Ja. Ich glaube, das ist aber auch menschlich.
Ich glaube auch. Ich habe vorhin schon kurz angesprochen, dass der Auslöser für die Bulimie der eine Satz von deiner Trainerin war. Kannst du doch mal mitnehmen, wie diese Situation überhaupt entstanden ist?
Ja, also ich war damals ein Teenager, ich glaube so 15 Jahre alt. Und das ist natürlich die schwierige Zeit, wo der Körper sich natürlich auch verändert, von einem kindlichen Körper hin zu einem weiblichen Frauenkörper, vielleicht mit der einen oder anderen Rundung. Und das ist ganz klar, dass man auch zunimmt. Und ja, im Turnsport ist es halt auch nun mal so, dass man immer mit seinem eigenen Körpergewicht arbeitet und trainiert. Und da ist natürlich jedes Gramm, jedes Kilo, was man mit sich rumschleppt, natürlich irgendwo immer Masse, die man auch bewegen muss. Und ja, damals wurden wir auch sehr oft gewogen. Und irgendwann hieß es mal zu mir, ja, vielleicht schaust du mal auf dein Gewicht. Und das kam dann immer mal wieder. Und dann war auch irgendwann so, ja, vielleicht kannst du ein bisschen mal abnehmen, dann würde dir das eine oder andere leichter fallen. Und ich habe dann versucht, auf mein Essen zu achten. Ich habe da geschaut, dass ich jetzt nicht zu viel esse. Und ich habe dann auch irgendwann geschaut, dass ich die Kohlenhydrate weglasse, weil ich damals dachte, ja, das ist das, was schlecht ist. Aber ich habe so auch mein Gewicht irgendwie nicht runterbekommen. Es blieb gleich oder es wurde vielleicht geringfügig mehr, aber nie wurde es deutlich weniger. Und ja, da hieß es dann ja, wäre aber besser, wenn du abnehmen würdest. Und das war dann für mich so, puh, wie soll ich das machen? Und ich habe damals ja in so einer stressigen Zeit gelebt, das, was ich vorhin auch schon erzählt hatte. Und es war, glaube ich, auch kein guter Tag einfach. Ich saß in der Mensa und habe mein Essen gegessen. Der Teller war aber nicht leer und natürlich kommt dann auch immer wieder dieser Gedanke, die Eltern sagen, ja, der Teller muss aufgegessen werden, Essen zurück oder wegschmeißen, ist nicht gut. Und dann habe ich es einfach in mich hineingestopft, das Essen, und ich hatte ein wahnsinnig schlechtes Gewissen dann gehabt. Mir ging es überhaupt nicht gut. Und dann bin ich auf die Toilette und ja, habe das Essen wieder erbrochen und es hat sich im ersten Moment erstmal sich befreien angefühlt. Und das war der Beginn des Teufelskreises. Und ich habe dann mich immer wieder erbrochen, weil es irgendwo in gewisser Weise erstmal eine Erleichterung war. Und das ist ja dieses Tückische auch an so einer Essstörung und auch an der Bulimie, dass sich erstmal so ein gewisser positiver Effekt einstellt. Man wird leichter und die Leistungen waren dann auch einfacher oder besser. Aber das ist trügerisch. Und irgendwann kippt es. Irgendwann kippt dieses System und dann, ja, wird es schlecht. Aber für mich war damals die Zeit auch so wahnsinnig schwierig, weil ich auf der einen Seite genau wusste, dass das, was ich tue, total schlecht ist. Weil ich wusste, dass ich die Leistung und die Energie brauche für das Training. Ich brauche Nahrung. Ich brauche Essen. Aber auf der anderen Seite war mir auch klar, ich muss ja irgendwie abnehmen. Und ich habe da einfach auch nur funktioniert in dieser Zeit. Und ja, das ist eigentlich total verrückt. Und nach anderthalb, zwei Jahren ungefähr kam eine andere Trainerin auf mich zu und meinte, du, ich weiß, dass du dein Essen systematisch erbrichst. Und es war so, boah. Aber dann hatte sie auch gemeint, ich möchte, dass du dir professionelle Hilfe holst, weil ich möchte, dass du diesen Sport weiterhin ausüben kannst, aber unter gesunden Umständen. Und da bin ich damals als 17-Jährige losgelaufen. Heute denke ich mir so, Wahnsinn, was ich da auch gemacht habe, habe mir da selber professionelle Hilfe geholt. Ich habe mich da umgeschaut und ich weiß gar nicht, ob das damals noch schon Google war oder ob es noch das Telefonbuch war, aber ich habe mir da Psychotherapeutinnen ausgesucht und habe da angerufen und habe mir da einen Ersttermin ausgemacht. Tatsächlich bin da als junge Frau dahin gelaufen, ja, habe mir tatsächlich dann Hilfe geholt, habe eine Psychotherapeutin gefunden, mit der ich dann gearbeitet hat und die hat mich dann noch fast 4 Jahre lang begleitet. Also es ist schon eine relativ lange Zeit, aber ich habe es geschafft, das auch zu überwinden, da rauszukommen, mit ihrer Hilfe. Und ja, die Zeit, auch wenn ich da dran zurückdenke, ist schon sehr nebulös, weil ich da, wie schon bereits erzählt habe, einfach nur funktioniert habe. Es ist so eine graue Suppe irgendwie ein bisschen in meinem Kopf, weil ich da sehr, sehr viel mit mir beschäftigt war, aber mit allem drumherum auch. Ich wollte dem allen gerecht werden. Ich wollte eine gute Turnerin sein, ich wollte eine gute Schülerin sein, eine gute Tochter, aber auf der anderen Seite war ich permanent den ganzen Tag mit mir und dem Essen beschäftigt und ich habe schon so wie eine Art Doppelleben geführt. Und das war schon, also rückblickend, eine ganz, ganz ja, dunkle Zeit auch.
Wie hast du das denn gemacht, das zu verstecken? Also es sollte ja niemand mitbekommen, dass das Essen wieder erbrochen wird. Wie geht das in der Schule, in vielleicht Toiletten, beim Turnen? Also so wie ich das kenne, sind die ganz oft offen und man hört irgendwie alles, was der Nachbar oder die Nachbarin macht. Wie hast du das geschafft, das so lange geheim zu halten?
Man entwickelt dann schon so Techniken, sage ich jetzt mal. Oder ja, man wird erfinderisch, dass man da nicht gehört wird. Ich werde das jetzt hier auch nicht weiter detailliert ausführen, um vielleicht gegebenenfalls Beispiele zu bringen für andere. Nein, wir wollen das nicht, wir wollen keine Nachahmer, aber ja, es lässt sich da immer irgendwo eine Lösung finden. Bestens sind es natürlich immer irgendwo abgeschlossene Toiletten, wo man eben nicht alles hört und sieht. Und deshalb, das meine ich, also man denkt sehr, sehr viel drüber nach, wie, wo und wann man das Essen wieder brechen kann.
Ja, es nimmt einen gedanklich sehr ein, ne?
Immer. Das war immer, weil es ging ja darum, okay, wie besorge ich mein Essen? Wie bekomme ich das Geld dafür her? Was besorge ich mir? Und vor allem, was lässt sich auch gut wieder erbrechen? Also das sind einfach ganz, ganz wahnsinnige Gedanken, die man da hat.
Und hattest du trotzdem genügend Energie fürs Turnen? Weil du hast ja vorhin schon gesagt, du hast mehrere Stunden pro Tag trainiert.
Auch das. Ich wusste ja, dass das, was ich da mache, einfach total schlecht ist. Und ich habe auch da wiederum Mechanismen entwickelt, dass eben ich trotzdem noch genügend Energie hatte. Beziehungsweise, was heißt genügend Energie? Aber dass ich immer, nicht immer erbrochen habe, sondern immer nur, immer mal wieder oder auch nur teilweise.
Das heißt, es lag noch in deiner Kontrolle. Es war jetzt kein Impuls, dass du jedes Essen automatisch wieder erbrochen hast, sondern dein Körper hat es schon noch bei sich behalten und du musstest das initiieren.
So kann man das sagen.
Mhm. Und wie ging es dir so mit den Begleiterscheinungen? Also es ist ja auch super anstrengend zu erbrechen. Es ist unangenehm. Es ist schlecht für die Zähne. Es ist also so, das muss man ja alles in dem Moment in Kauf nehmen.
Das stimmt, aber in dem Moment, wo man es macht oder in der Zeit, in der man das macht, ist man sich ja nicht unbedingt bewusst über die Auswirkungen oder die Nachwirkungen, wenn man das tut. Und heute, ich kann jetzt nicht ganz genau in meinen Körper reinschauen, aber ich behaupte, dass ich erstmal da keine Auswirkungen weiter oder Nebenwirkungen hatte von damals. Mhm. So wie du sagst, schlechte Zähne oder irgendwie Magenverschluss oder Speiseröhre oder irgendwie sowas. Kann ich jetzt erstmal nicht sagen, dass ich da Probleme habe.
Mhm.
Zum Glück, ja, muss man dazu sagen.
Und deine Familie hat es auch bis zu der Aussage der anderen Trainerin nicht mitbekommen?
Meine Eltern haben das sehr, sehr lange nicht mitbekommen. Selbst wo ich zur Therapie gegangen bin, haben sie es nicht mitbekommen. Beziehungsweise ich bin ja alleine losgelaufen und irgendwann mussten sie auch antanzen bei der Therapeutin, weil ich halt noch minderjährig war. Und da haben sie es erfahren von meiner Psychologin. Und ich glaube, das war ein riesiger Schockmoment für meine Eltern. Das war für die keine leichte Sache. Und das war für die erstmal so, boah, unsere Tochter, die hat sowas, die macht sowas. Das war für die erstmal unvorstellbar.
Hm. Ja, weil du wahrscheinlich auch auf so vielen Ebenen so perfekt warst.
Mhm.
Und so gut funktioniert hast. Also gerade nur so, wenn man sich fragt, naja, was war denn die Funktion der Essstörung? Mhm. Ja, ich habe funktioniert.
Mhm.
Aber genau dieses Funktionieren suggeriert ja nach außen oft dieses Bild von, ja, bei Kim, da läuft's, da ist alles super, da ist es eine tolle Schülerin, ist eine tolle Turnerin und jetzt schafft sie es sogar noch, ihr Gewicht zu reduzieren. Also
ja, und dieses Bild wollte ich natürlich auch irgendwo immer wahren.
Ja, klar. Und trotzdem hast du es geschafft, diesen Schritt zu gehen, dir überhaupt erstmal Hilfe zu holen. War das in dem Moment eine Überwindung oder wie hat sich das angefühlt?
Also natürlich war die Initialzündung ausgehend von dem Gespräch, was ich dann damals geführt hatte. Und mir war ja klar, dass das, was ich da mache, einfach nicht gut ist und auch nicht irgendwo zielführend ist. Und ich mir da auf jeden Fall Hilfe holen musste und dass ich da auch nicht alleine rauskomme. Und von dem her war das in gewisser Weise auch nur ein logischer Schritt, mir da Hilfe zu holen. Und ich kann mich nicht daran erinnern, dass es für mich eine große Überwindung war. Aber trotzdem denke ich mir heute so, boah, das ist eine Wahnsinnsleistung, dass ich da als junges Mädel dann losgelaufen bin und mir ganz alleine Hilfe geholt habe.
Absolut. Und während der Therapie habt ihr ja bestimmt auch daran gearbeitet, dass du wieder das Essen bei dir behältst. Was hat es denn für dich bedeutet in der Konsequenz? Also ist das, wie war denn so diese Umstellung? Weil da schwingt ja eine Riesenangst mit. Wenn ich dann auf einmal weiß, ich darf jetzt mein Essen nicht mehr erbrechen, dann bedeutet das aber vielleicht, dass ich auch wieder zunehme. Also wie hast du das, was das Turnen von dir verlangt hat, mit dem vereinbart, was die Genesung deiner Essstörung gebraucht hat?
Das ist eine ganz interessante Frage. Und in dem Moment, wo du sie jetzt gestellt hattest, habe ich mir darüber Gedanken gemacht, wie meine Therapeutin wohl damals umgegangen ist mit mir. Aber wir haben jetzt nicht explizit daran geübt, das Essen drinne zu behalten, sondern zu gucken, was das alles mit mir macht. Also das Turnen selbst und das Drumherum. Und wenn ich mich heute so zurückerinnere, schwingt da eigentlich immer mit, dass das Turnen eigentlich schlecht für mich ist. So habe ich das wahrgenommen, dass meine Therapeutin immer gesagt hat, das Turnen tut dir nicht gut. Das Turnen und das Umfeld tut dir nicht gut. Tut dir und deiner Gesundheit nicht gut. Ja, natürlich, wir haben schon auch geguckt, wie viel ich esse und ob das viel ist oder ob das wenig ist. Und ich musste das auch ein bisschen beurteilen und schon auch drauf schauen. Ich glaube, also das Einfache war ja daran, dass ich Essen ja eigentlich mag. Prinzipiell liebe ich Essen. Ja, ich glaube, da ging es viel mehr darum zu gucken, was tut mir gut. Das war, glaube ich, eher so dieser Weg. Was tut mir gut, um auf die positiven Dinge zu sehen und nicht und raus aus dieser Funktionsspirale zu kommen.
Und was tat dir dann wirklich gut? Also was hast du verändert?
Erstens waren die ganzen Sitzungen gut. Also ich bin gerne dorthin gegangen, weil es jemand gab, mit dem ich ganz neutral über meine Probleme sprechen konnte. Beziehungsweise da war einfach jemand, der mir zugehört hatte. Und ich glaube, ich habe so wahnsinnig viele Probleme irgendwie gehabt und wusste nicht, wohin. Und es gab auch irgendwie nicht jemanden, mit dem ich mich darüber unterhalten konnte. Also weder zu Hause irgendwie mit meinen Eltern, noch irgendwo im Freundeskreis, weil vielleicht für die eine oder andere das irgendwie nicht nachvollziehbar war, was ich mache. Und deshalb tat es total gut, mit jemandem darüber zu sprechen. Und das, glaube ich, war der größte Punkt in dieser Therapie für mich.
Sich so verstanden fühlen, sich angenommen fühlen.
Genau, absolut.
Und was hast du dann in deinem Alltag anders gemacht? Also wenn du sagst, ja, heute weiß ich, die Essstörung war für mich auch einfach ein Ventil für dieses ganze Funktionieren, für den Druck und für all das, was von mir verlangt wurde. Was hatte das zur Konsequenz, als du dann dich selbst mehr in den Mittelpunkt gerückt hast?
Das ist eine super interessante Frage und ich habe jetzt auch ein bisschen länger dafür gebraucht, darüber nachzudenken, was ich dir da antworten kann. Aber ich glaube, ich bin irgendwann zu dem Punkt auch gekommen, dass ich das meinem Umfeld nicht antun möchte. Und eine bewusste Handlung war dann zu sagen, ich höre damit auf, weil ich auch mein Umfeld damit nicht belasten wollte. Weil natürlich habe ich dann auch irgendwo mehr Stimmungsschwankungen gehabt und immer dieses, ja, Essen heimlich irgendwo zu sich nehmen und dann noch irgendwie wieder zerbrechen. Weil ich glaube, das war auch für mein Umfeld nicht besonders schön. Und da war dann irgendwann dieser Entschluss, das möchte ich nicht mehr für mich, aber auch nicht mehr für mein Umfeld. Ich glaube, das war ein springender Punkt. es war eher sowas, was so in Gedanken war. Mhm. Weniger eine Handlung erstmal ausgehend von irgendwas, sondern es war eher dieser Gedanke da dafür.
Und du hast ja eben gesagt, deine Therapeutin hat immer sehr betont, dass das Turnen dir nicht gut tut und dass das Umfeld dir nicht gut tut. Aber das ist ja erstmal gleich geblieben, ne?
Ja, das ist auch eine ganz interessante Sache, weil sie hat auch einfach erkannt, dass das Umfeld eben und das Turnen nicht gut war. Und ich habe immer weitergemacht. Und selbst wo ich dann raus aus der Therapie bin, habe ich die Olympischen Spiele geschafft und habe diese Ziele erreicht, weil ich halt immer dieses Ziel gehabt. Ich wollte zu Olympischen Spielen, das habe ich ihr auch immer gesagt. Deshalb habe ich mein Umfeld natürlich auch nicht verlassen oder ich habe das dann auch nicht aufgehört, das Turnen. Interessanterweise hat sie mir dann auch immer zu diesen Großereignissen dann immer wieder noch eine E-Mail geschrieben gehabt und gesagt habe, toll, dass du immer an dich geglaubt hast und da dran geblieben bist und da weitergemacht hast.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt. Also mir war auch einfach das Ziel, was ich hatte, glaube ich, wichtiger als vieles andere.
Und wie sah dann dein Essverhalten aus, als du noch geturnt hast, aber nicht mehr bulimisch warst?
Ich hatte, glaube ich, noch eine sehr lange Zeit ein relativ gestörtes Verhältnis zum Essen, weil man ja auch immer wieder getriggert wird mit eigentlich jeder Mahlzeit, mit jedem Essen, was vor einem steht. Und immer diese Frage, kann ich das jetzt essen? Kann ich das nicht essen? Ist es zu viel? Ist es zu wenig? Eher die Frage nach zu viel, also so rum. Ich glaube schon, also die Frage ist auch immer, wo fängt so ein gestörtes Essverhalten an? Aber der Gedanke begleitete mich noch sehr, sehr lange, ob das jetzt in Ordnung ist, was ich esse oder nicht. Und dadurch, dass wir aber im Turnen sehr, sehr viel trainieren und auch sehr viel Kalorien verbrauchen, muss ich, glaube ich, sagen, dass ich da irgendwann ein gutes Maß auch gefunden habe von nicht zu viel essen, aber trotzdem sehr viel Bewegung, man verbrennt sehr viel. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, aha, also es funktioniert doch. Mhm. Und ich muss sagen, mit dem Alter ist es auch irgendwie immer besser geworden.
Mhm.
Also ich fand auch so, natürlich so um die 20 herum, Anfang 20 oder auch noch zwischen 18 und 20, da habe ich das Gefühl, natürlich, der Körper verändert sich, der ist natürlich da immer im Umbau, sage ich jetzt mal noch. Und da habe ich immer das Gefühl gehabt, da waren die Schwankungen auch viel, viel größer, was das Gewicht angeht. Und je älter ich geworden bin, umso einfacher wurde das auch. Und da habe ich auch einfach viel besser dann ein Verhältnis zum Essen dann bekommen.
Du hast eben gesagt, man wird mit jeder Mahlzeit getriggert und es gibt diese Gedanken, die sehr darum kreisen, ob das jetzt doch zu viel ist. Was hast du mit den Gedanken gemacht? Hast du dann Kalorien gezählt, um dich zu versichern? Hast du den Gedanken aufgeschrieben? Hast du meditiert, um ihn loszulassen? Also das ist ja wirklich eine Challenge, was ja zu einigen Theorien auch geführt hat, dass man eine Essstörung, was ja auch eine Sucht ist oft, nie so richtig loslassen kann, weil es einfach so omnipräsent ist. War das bei dir auch so oder gab es Möglichkeiten, das wirklich loszulassen?
Erst in den letzten Jahren. Also das ist damals in der Zeit in den 20ern, da muss ich schon sagen, da habe ich immer drauf geschaut. Ich habe immer schon geguckt, was habe ich da jetzt auf dem Teller? Habe immer schon ganz genau hingeguckt. Gar nicht so dieses Kalorienzählen, sondern schon einfach ziemlich genau hingeguckt, ja, ist das jetzt gut, ist es jetzt schlecht, ist es viel, ist es wenig? Ja, dann guckt man natürlich immer so ein bisschen auch auf die Teller der anderen, das kommt ja dann auch noch da dazu, so was essen die anderen. Ich habe dann aber auch schon irgendwann gelernt für mich, auf mein Hungergefühl zu hören und auf mein Sättigungsgefühl. Natürlich haben wir dann auch irgendwo gelernt, so ein bisschen, ja, so und so viel müsst ihr essen, weil ihr ja eben die Energie braucht. Und ich habe da einfach viel gelesen, was ist gut, was ist schlecht und was soll man zu sich nehmen. Wir hatten dann auch mal eine Ernährungsberatung. Ja, also das, mir hat auch mein Athletiktrainer ganz gut geholfen. Mein Athletiktrainer hat mir dann auch immer gesagt, hey, schau mal, wenn du jetzt irgendwie 4 Stunden lang trainierst, ihr trainiert ja wie die Verrückten im Turnen. Da müsstest du ja spätestens nach 2 Stunden schon anfangen, so ein bisschen was zu dir zu nehmen, irgendwie vielleicht ein bisschen zu snacken, dass du die überhaupt die 4 Stunden durchhältst. Und das war auch immer so eine Zeit, wir haben samstags 4 Stunden trainiert. von 9 bis um 1. Und samstags waren oft immer die Übungsdurchgänge dran, wo die Wettkampfübungen alle 4 Geräte hintereinander gemacht haben. Und Boden war oftmals immer das letzte Gerät. Und dann war das so oft so, dass ich samstags am Boden einfach nicht mehr konnte. Also da habe ich mich durchgebissen, ich wollte unbedingt, aber ich war trotzdem einfach irgendwie kaputt und schlappi. Und bis wenn mein Athletiktrainer mal zu mir gesagt hatte, hey, wie wär's, wenn du dir einfach vorher schon mal ein bisschen was snackst, dass du was zu dir nimmst. Und ich weiß nicht, ob du es kennst, bestimmt die Quetschis, das Fruchtpüree. Ja. Habe ich dann einfach zu mir dann immer genommen, so nach 2, 3 Stunden und vielleicht auch nochmal vor dem letzten Gerät, vor Boden. Und siehe da, ich war einfach leistungsfähiger. Hm. Ich habe das letzte Gerät noch gut hinbekommen, ohne mich krass durchkämpfen zu müssen, sondern da war ich einfach besser drauf. Mhm. Dachte ich mir so, Wahnsinn, warum hat mir das nicht einer früher gesagt? Aber da denke ich schon auch manchmal, dass auch unsere Trainer und Trainerinnen da besser geschult werden müssen, was dieses Thema angeht. Weil Essen und Leistungssport gehören nun mal zusammen. Wie kann man da gute Leistungen erzielen? Sicherlich auch, wenn man sehr mal sich mit dem Thema Essen beschäftigt.
Auf jeden Fall. Hast du denn heute eine Wut, wenn du an deine Trainerin denkst, die diesen Satz gesagt hat, der Auslöser war, er ist nicht Ursache, aber eben Auslöser für diese schwierige Zeit für dich?
So gesehen keine Wut mehr. Ich habe das alles für mich aufgearbeitet. Ich habe sehr viel reflektiert und sehr viel mich einfach mit der Sache beschäftigt. Und ich bin heute fein mit der Sache. Ich bin heute fein mit ihr, mit der ganzen Sache. Ich verspüre da jetzt kein Wut oder kein Groll.
Mhm. Weil du es für dich verarbeitet hast.
Ja, mhm. Ja.
Du wurdest ja dann auch immer noch weiter gewogen. Ne? Das gehört ja bei euch wahrscheinlich zum Standard dazu. Wie war denn der Moment? Also ich stelle mir das so angstbesetzt vor, jedes Mal dann wieder auf diese Waage steigen zu müssen.
Es gab für mich so einen Moment tatsächlich, das war nach den Olympischen Spielen 2012 von London. Da habe ich für mich selbst beschlossen, ich werde mich nicht mehr wiegen, weil diese ganze Wiegerei mich einfach wahnsinnig gemacht hat und ich da einfach echt einen Knacks davon bekommen habe. Und zu mir selbst gesagt habe, nein, das mache ich nicht mehr. Und ich wollte mein Gefühl nicht von so einer Zahl auf der Waage abhängig machen, sondern ich wollte sagen, hey, wenn ich mich gut fühle, fühle ich mich gut. Und wenn ich mich schlecht fühle und mich schwer fühle, dann sollte ich halt darauf achten. Aber ich wollte das nicht abhängig machen von der Waage und habe mich aufgehört, mich selbst zu wiegen. Und natürlich wurden wir immer mal wieder gewogen, was auch okay war. Aber es war schon auch immer so ein Gang zur Waage, wo man dachte so, das ist jetzt irgendwie, fühlt sich erstmal nicht gut an. Aber das war halt auch schon, ein bisschen verstörend ist es schon, weil dann waren wir zum Beispiel bei einem Lehrgang. Und dann hieß es, okay, morgen früh bei mir ins Zimmer kommen, er werdet ihr gewogen. Und da konntest du sehen, beim Abendessen, dass jede einfach viel weniger auf dem Teller hatte, nicht so viel Tee getrunken worden ist, keine Flüssigkeitszufuhr, weniger essen, weil morgen die Waage ansteht.
Mhm.
Und da macht man schon auch mit. Also das, auch ich selbst hatte natürlich dann immer drauf geachtet. Ich sag hab, okay, oh Gott, morgen ist die Waage. Also ja, heute Abend nicht mehr so viel trinken und nicht mehr so viel Abendessen. Genau, weil morgen ja gewogen wird. Aber dann kann man ja nach dem Wiegen, ist ja dann Frühstück und dann kann man ja wieder quasi zuschlagen.
Und dann gibt's ja auch noch Schwankungen, die liegen gar nicht in deiner Hand. Also wir haben alle einen weiblichen Zyklus, wenn du Turnerin bist. Und da gibt's auch Tage, wo der Körper einfach mehr Wasser einlagert und wo das Gewicht sich verändert, ohne dass ich mich jetzt vielleicht anders ernährt habe. Das ist ja ein Dauerstress.
Total. Dazu muss ich aber auch sagen, das war damals. Also es ist jetzt auch schon eine sehr lange Zeit her. Und jetzt in den letzten Jahren hat sich das natürlich gebessert, auch in unserer Nationalmannschaft. Und das ist auch nicht mehr so, wie es damals war.
Mhm. Okay, das ist ja schon mal gut, dass es da eine Bewusstwerdung gibt und dass es da auch Veränderungen gibt.
Mhm. Definitiv. Und ich glaube auch, dass ich natürlich mit meiner Offenheit und mit dem Thema, was ich dann auch angesprochen habe in meinem Buch, ja, ein gewisses Bewusstsein dafür geschaffen habe oder auch einfach auch wollte. Hm. Weil es ist ein Tabuthema, darüber spricht keiner und keine.
Ja.
Und dennoch ist es irgendwo da. Es war für mich auch lange ein Thema, was ich von mir weggeschoben habe. Ich habe mich da nicht beschäftigt. Das war so ein dunkler Fleck in meinem Leben. Und erst mit dem Buch kam das ein bisschen wieder rauf. Und wir hatten ja, bevor wir uns zusammengesetzt hatten, der Autor und ich, ging es natürlich auch für den Verlag darum, welche Themen werden in diesem Buch besprochen. Und da war das Thema der Essstörung noch gar kein Thema. Und erst eine Woche, bevor ich mich mit dem Autor zusammengesetzt hatte, in einer Ferienwohnung im Schwarzwald, da hatte ich ein sehr bewegendes Gespräch mit einer damaligen Bekannten, heute mittlerweile guten Freundin, darüber geführt, über genau dieses Thema. Ich weiß nicht, wie der Zufall das wollte, standen wir in der Küche und hatten uns plötzlich über das Thema der Essstörung unterhalten. Und sie hatte mir offenbart, dass sie das auch hatte, die Bulimie. Und da war zum ersten Mal jemand in meinem Leben, mit dem ich so offen und ehrlich über die Situation von damals sprechen konnte. Und vor allem, sie hatte genau das Gleiche durchgemacht. Und sie hatte aber bereits Worte dafür gefunden und ist auch offener damit umgegangen. Und es war für mich so bewegend, so emotional, dass ich mich da so öffnen konnte und dass ich mich auch ja verstanden gefühlt hatte und immer wieder dachte so, ja, genau so habe ich auch gefühlt. Und dann habe ich mich auch zum ersten Mal nicht so alleine gefühlt mit der Thematik. Und dann habe ich mir danach gedacht, ich glaube, das muss ich zum Thema in meinem Buch machen. Es ist nun mal eine Biografie und dieses Thema der Essstörung ist ein Teil von mir, was ich einfach sehr lange verdrängt habe tatsächlich. Und ich glaube, das wäre gut, wenn ich das vielleicht doch dort thematisieren könnte. Und so habe ich das dann auch gemacht. Und vor allem für mich war es dann so, ja, viele fragen mich, ja, warum hast du es dann aufgeschrieben oder warum ist es so? Und ich dachte mir so, weil dieses Gespräch mich mit ihr so bewegt hatte und so berührt hatte, war für mich klar, wenn ich auch nur einem Menschen draußen mit meiner Geschichte das Gefühl geben kann, dass er sich nicht alleine fühlt, dann war es wert, meine Geschichte da nochmal, ja, selbst dahin durchzugehen und das zu verschriftlichen.
Mhm. Was willst du denn anderen mitgeben, die vielleicht in diesem Prozess drinstecken, noch in der Essstörung oder in der Genesungsphase, in dem Loslassen von schwierigen Glaubenssätzen? Was ist dir da wichtig?
Ich würde den Leuten einfach gerne sagen, habt Geduld mit euch selbst und ihr seid gut, so wie ihr seid. Und du bist gut, so wie du bist. Das sind so Dinge, wo ich sage, ja, das sind, glaube ich, ganz große Themen für Leute, die in so einer Essstörung sind. Und definitiv auch den Hinweis darauf, holt euch professionelle Hilfe. Ich glaube, da ganz alleine rauszukommen, ist wahnsinnig schwierig. Super schwierig. Und da finde ich einfach, ja, professionelle Hilfe wichtig und auch überhaupt nicht verwerflich. Also, und es gibt ja genügend Stellen. Und das muss man auch nicht selbst zahlen.
Du sagst so schön, du bist gut, so wie du bist und nehmt euch so an, wie ihr seid. Das ist ja manchmal ganz schön schwer. Was hat dir denn geholfen, das wirklich zu fühlen und wirklich zu spüren?
Das hat eine ganz, ganz lange Zeit gebraucht. Was mir wirklich geholfen hat, ist tatsächlich das Coaching. Ich bin seit 2016 im Coaching und es gab eine sehr intensive Zeit und auch mal weniger intensive Zeiten. Aber das fand ich total hilfreich, total wichtig für mich selbst, mehr zu mir selbst zu kommen und mich auch annehmen zu können. Und ich habe ganz oft gefragt, immer im Coaching das Warum, was man ja überhaupt nicht sollte. Ich wollte immer wissen, warum ist das so und so? Woher kommt das? Und warum ist das so? Warum bin ich so? Und das hat mir ganz arg geholfen, mich da mit mir selbst auseinanderzusetzen und auch zu schauen, wo liegen vielleicht auch meine blinden Flecke? Und was triggert mich? Mhm. Und da ganz viel in die Selbstreflexion zu gehen und einfach an mir zu arbeiten. Und dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung ist auch ein ganz, ganz großes Thema für mich.
Also erstmal verstehen, warum bin ich so geworden, wie ich bin, von den Aspekten, die wir verstehen können.
Ja, und dafür braucht es auch immer den Blick in die Vergangenheit, oftmals auch sehr, sehr weit zurück und ja, bis in die Kindheit zurück natürlich. Mhm. Also ganz, ganz viele unserer Probleme oder unserer Glaubenssätze, unserer, ja, sage ich jetzt mal, Vorstellungen, die wir heute haben, resultieren aus Prägungen aus der Kindheit.
Und das hat dir dann geholfen, auch das Ende deiner Karriere und damit auch nochmal eine Veränderung durch den Wegfall deines täglichen Megatrainings, die Veränderung an deinem Körper, die dann kam, auch nochmal besser anzunehmen?
Absolut. Das Interessante ist, und die Geschichte erzähle ich auch immer sehr, sehr gerne, ich bin 2016 ins Coaching gekommen und man lernt in der Coaching-Ausbildung, ich habe jetzt auch meine Coaching-Ausbildung zu Ende gebracht, dass die Auftragsklärung und die Zieldefinierung ganz, ganz wichtig ist. Und ich kann mich noch sehr gut an die allererste Stunde bei meiner Coach erinnern. Da ging es um, welche Fragestellung möchte ich gerne bearbeiten. Und tatsächlich war damals, November 2016, eine der drei Fragestellungen, wie kann ich mit dem Turnen aufhören? Das heißt, diese Frage hat mich schon sehr lange beschäftigt und ich habe im August 2022 mir selbst diese Antwort gegeben. Aber es hat fast 6 Jahre lang gedauert, um mir diese Antwort zu geben. Aber wir haben in diesen 6 Jahren waren wir nicht untätig, sondern wir haben im Coaching sehr, sehr viel daran gearbeitet, nicht explizit diese Frage zu beantworten, sondern natürlich die ganzen Themen drumherum, dass das irgendwo wirklich zu einem guten Ende kam, dass ich einfach für mich eine Entscheidung treffen konnte, selbstbestimmt, dass ich da jetzt meine Karriere beenden möchte. Und dank dieser Arbeit bin ich auch nicht in so ein Loch gefallen. Also ganz viele Leistungssportler sind ja kommen aus diesem Leistungssport, kommen aus ihrer Karriere und fallen oftmals in ein Loch, weil sie nicht mehr wissen, wohin mit sich selbst. Weil man definiert sich über den Leistungssport. Und dann geht man plötzlich raus aus dem Leistungssport und da ist jetzt plötzlich nicht mehr die Bühne, wo man täglich hingeht, wo man sich präsentieren kann, wo man performt. Und da ist schon auch so, dass natürlich ganz viele Leistungssportler immer in so ein Loch fallen. Und das sieht man ja immer wieder, dass auch ganz viele Leistungssportler plötzlich wieder zurückkommen von ihrem Karriereende. Und ich hatte dieses Loch nicht. Und ich weiß nicht, ob ich es jetzt auch noch haben werde, nach über einem Jahr. Natürlich gibt es auch hier wieder, das Leben hat da seine Wellen. Natürlich hat man irgendwo seine Tiefs. Aber ich habe da sehr lange eben dran gearbeitet für die Zeit danach. Ich habe mir so, sag ich mal, so ein Netz aufspannen können in meiner Coaching-Arbeit, dass ich da nicht irgendwo ins Bodenlose falle. Mhm. Obwohl der bis dahin ja wichtigste Teil meines Lebens, also der Turnsport, dann einfach weg war.
Also ganz viel mentale Arbeit, ganz viel Reflektieren, sich selber verstehen, das hat dir Halt gegeben. Wie ging es dir denn wirklich so mit deinem Körper, wenn vorher vielleicht eher so der innere Glaubenssatz war, mein Körper muss mir gehorchen, ne? Und ich bestimme, wie schwer er sein darf und ich bestimme, wie viel Leistung ich von ihm verlange, hinzu, ja, was kam danach? War das ein Dankbarsein dafür, dass dich dein Körper durch die Welt trägt? Oder was hast du da für dich Neues entwickeln können, dass du deinen Körper vielleicht ganz anders annehmen konntest?
Du hast es gerade schon so schön formuliert, dass ich dankbar bin für meinen Körper und für das, was er geleistet hat. Und das bin ich wirklich. Und das habe ich mir auch erarbeitet. Ich habe da eben eine ganz tolle Coach an meiner Seite, die mir das auch immer wieder gesagt hat. Also mittlerweile ist sie nicht mehr meine Coach, sondern meine Freundin. Es ist daraus Freundschaft geworden. Und sie sagt mir das auch immer sehr bewusst. Sie sagt auch immer, dass mein Körper ganz toll ist, so wie er ist. Und dass ich mir mal anschauen soll, was er schon alles geleistet hat. Und wenn wir uns jetzt mal wieder Turnvideos von mir anschauen, dann sagt sie, schau dir mal, das hat dein Körper geleistet, das hat er gemacht. Und dann gucke ich mir das an und denke mir auch manchmal so ziemlich ungläubig so, ja, das stimmt. Das bin ja wirklich ich. Ja. Und das habe ich mal geturnt. Und das ist schon unglaublich, was mein Körper alles gemacht hat. Dann macht er da so ein Doppelsalto gestreckt am Boden oder macht irgendwelche Saltos zwischen den Holmen am Barren und ich greife wieder den Holm. Und das ist der Wahnsinn, zu was der in der Lage war und / ist. Und sich das zu bewusst zu machen und zu sagen, danke Körper, das ist richtig toll, was du gemacht hast und auch heute trägst du mich noch durchs Leben und ja, das ist total toll, sich dem anzunehmen und auch, ja, auch viel mehr in sich auch hineinzuhorchen, was tut ihm jetzt auch gerade gut? Also ganz viele fragen mich auch, ob ich jetzt noch turne. Ich sag nein, ich habe bisher nicht mehr geturnt, weil ich glaube ich einfach so lange Zeit meines Lebens meinen Körper da irgendwo getriezt habe in gewisser Weise. Und ich genieße es jetzt auch total, da mal nicht so viel zu turnen oder gar nicht zu turnen und mich einfach nur zu bewegen und nur den Sport zu machen, worauf ich Lust habe.
Was ist das?
Ich nenne es Gesundheitssport. Einfach mich so ein bisschen zu bewegen. Ich gehe schon auch immer ein bisschen in den Kraftraum, also so ein bisschen Kräftigung, ein bisschen Pumpen. Da mache ich das, mache ich immer noch sehr gerne. Aber auch einfach, ja, auch gerne Yoga, also mal was Leichteres eben. Das, solche Dinge. Mhm. Also wirklich, ich bin noch auf der Suche tatsächlich so ein bisschen, worauf ich wirklich Bock habe, was ich will. Aber das Interessante war auch schon, am Anfang, nachdem ich aufgehört habe, ich musste mir erstmal neue Hosen kaufen. Das war natürlich für mich als Frau schon irgendwie so, wow, okay, mir passt keine meiner Hosen mehr. Aber es war ganz klar, durch den Sport war mein Körper halt bestimmt gefühlt 15 Jahre lang so. Also das hören jetzt vielleicht die Zuschauer oder sehen es nicht, aber ich habe es dir mit dem Finger gezeigt, der war einfach super dünn. Ich war schlank und dünn für den Leistungssport. Aber ganz klar, dass sich der Körper jetzt ohne den Sport sich verändert. Die Muskeln sind nicht mehr so ausgeprägt, wie sie waren. Und natürlich habe ich auch in gewisser Weise hier und da irgendwo zugenommen. Und das fand ich jetzt auch am Anfang mehr. Aber das, ich glaube, das braucht ja so ein, zwei Jahre, bis wenn sich der Körper auch da wieder einpendelt in ein gewisses normales Maß einfach. Ja, das ist auch da spannend gewesen für mich. Aber auch das anzunehmen und das zu akzeptieren und sagen, das ist in Ordnung so. Das ist völlig normal. Ja, auch das musste ich mir selbst sagen.
Das glaube ich. Und selbst wenn man jetzt nicht aus dem Leistungssport kommt, gibt es ja diese Momente im Leben, wo sich der Körper einfach verändert. Und ich hoffe, dass ihr da draußen ganz viel für euch mitnehmen konntet, diese Phasen ein bisschen besser anzunehmen und ja, positiver für sich zu deuten und ja, mehr auf diese Dankbarkeit einzugehen, die du auch so schön betont hast, ne? Weil klar, dein Lebenslauf, der ist besonders und das ist Wahnsinn, wenn man Turnerinnen sieht. Aber selbst so, ich denke mir oft, wir haben ein Herz, was die ganze Zeit schlägt. Du hast einen Verdauungstrakt, der unabhängig von unserem Denken einfach arbeitet für uns, der die ganzen Nährstoffe für uns aufbereitet. Du hast eine Haut, die die Temperatur reguliert. Also da passieren so viele Dinge in unserem Körper, unbewusst, automatisch. Und auch dafür dürfen wir schon dankbar sein, auch wenn wir nicht so was Krasses geleistet haben wie du. Und das tut uns, glaube ich, einfach allen gut, wenn wir uns da mal dran erinnern.
Total. Also unser Körper ist auch schon so einfach eine Hochleistungsmaschinerie, was der einfach jeden Tag leistet für uns. Und ja, ich finde auch, da kann man sehr, sehr dankbar dafür sein, dass man diesen Körper hat. Und man hat auch nur diesen einen Körper. Und darauf darf man auch gut aufpassen.
Ja.
Und sich gut drum kümmern.
Ja. Danke, dass du uns heute mitgenommen hast in deine Geschichte, in deine Erfahrungen und vor allen Dingen in all deine Learnings.
Ja, vielen Dank dir auch, liebe Linda, für dieses tolle Gespräch und für die guten Fragen.
Sehr gerne. Und danke auch an dich da draußen, dass du wieder mit dabei warst. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst, dann abonniere diesen Podcast gerne bei Spotify, Deezer und überall da, wo es Podcasts gibt. Und lass uns gerne eine Bewertung bei Apple Music da.